Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich heute wieder mit euch zusammen in die Bibel schauen zu können. Genau. Und zum Anfang habe ich ein Bild mitgebracht. Das kann man kurz einblenden, genau. Ich hoffe, man sieht es, auch von da hinten. Dieses Bild zeigt einen Joint. Sieht man es, oder? Ja, doch, stehe ich im Weg. Dieses Bild zeigt einen Scheunenfund aus dem Jahr 2020. Wie man sehen kann, steht dieses Fahrzeug schon ziemlich lange da und es hat wahrscheinlich die besten Zeiten schon hinter sich. Völlig verstaubt, völlig verdreckt. Ja, es wurde über Jahre vernachlässigt und dieses Auto wurde dann vor 4 Jahren zusammen mit anderen Oldtimern in einer verlassenen Lagerhalle im Irak wiedergefunden. Und zwar in genau diesem Zustand. Und die meisten würden wahrscheinlich sagen, dieses Auto ist bereit für die Schrottpresse. Dieses Auto ist bereit, verschrottet zu werden, aber die Kenner unter euch wissen, um welches Modell es sich hier handelt. Weiß es jemand?
Ferrari F40.
Genau. Sehr gut. Das ist der legendäre Ferrari F40, eines der begehrtesten Fahrzeuge der Automobilgeschichte. Es wurden nur ca. 1300 Exemplare davon gebaut und die Preise von diesem Fahrzeug sind in den letzten Jahren ziemlich in die Höhe geschossen. Und das führte dazu, dass das Fahrzeug gerade in diesem gezeigten Zustand auf einen Wert von ca. 300.000 US-Dollar geschätzt wurde. Für die meisten Menschen wahrscheinlich nicht nachvollziehbar, dass dieser auf dem Schrott so viel Geld wert ist. Aber das Auto hat einen verborgenen Wert. Ein Wert, der eigentlich nur von Autoenthusiasten und von Sammlern bewertet werden kann. Und dieses Angebot von 300.000 US-Dollar, man glaubt es kaum, ist sogar ein richtiges Schnäppchen. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass dieses Fahrzeug nach der Restauration für 1,15 Millionen US-Dollar weiterverkauft wurde. Man kann also sagen, dass der Käufer, der genau dieses Angebot entdeckt hatte, sich über den tatsächlichen Wert dieses Fahrzeugs bewusst war. Und dass er hier wahrscheinlich den Deal seines Lebens gemacht hat. Richtig erfolgreiches Geschäft. Und so geht es auch heute in unserem Text um ein richtig erfolgreiches Geschäft, um ein Deal des Lebens von jemandem, der seine Chance genutzt hat. Kannst du es wieder ausblenden? Genau, perfekt. Wir wollen uns nämlich heute weiter in der Themenreihe mit den Gleichnissen auseinandersetzen und wir wollen heute hören, was Jesus uns sagen möchte. So springen wir gemeinsam in das 13. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Und hier finden wir eine kurze, ja eher unscheinbare, aber ich denke dennoch tiefgehende Geschichte oder ein tiefgehendes Gleichnis. Und zwar das Gleichnis vom Schatz im Acker, ab Vers 44. Und dieses Gleichnis ist eng verwoben mit dem direkt darauf folgenden Gleichnis, nämlich dem von dem Kaufmann und der kostbaren Perle. Vielleicht kennt ihr das schon. Und deshalb wollen wir uns diese beiden Gleichnisse gemeinsam anschauen. Wir wollen diese zusammennehmen und heute beide Gleichnisse anschauen. Und keine Angst, es sind tatsächlich nur 3 Verse. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie Jesus mit so wenig Worten mit einem so prägnanten und verständlichen Bild so eine wichtige, für uns oftmals ja, unbegreifliche Wahrheit beschreiben kann. Und so lasst uns einmal diese Verse zunächst zusammen lesen. Matthäus 13, ab Vers 44. Mit dem Reich, in dem der Himmel regiert, verhält es sich wie mit einem im Acker vergrabenen Schatz, der von einem Mann entdeckt wird. Voller Freude versteckt er ihn wieder. Dann geht er los, verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Mit diesem Reich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er eine besonders wertvoll entdeckt hat, geht er los, verkauft alles, was er hat und kauft sie. Kurz zum Kontext dieses Gleichnisses. Wir befinden uns ja hier in der Wirkzeit Jesu Christi und zwar mittendrin. Er hat bereits seine 12 Jünger berufen. Und er hat schon viele Wunder und viele Zeichen getan. Und so kam es, dass ihm viele Menschen nachgelaufen sind. Viele Menschen brachten Kranke zu ihm und Jesus erheilte sie. Und so wuchs mit jedem Wunder, mit jedem Zeichen, das er tat, diese Menschenmasse, die ihm hinterherlief. Und sie alle wollten sehen, was er tun konnte. Sie alle wollten hören, was er zu sagen hat. So kommt es, dass Jesus immer wieder diese Gelegenheit nutzte, um zu den Menschen zu sprechen. Und diese Menschen, lesen wir hier Kapitel 13, sie bedrängten ihn so sehr, dass er an das Ufer eines Sees kam und in ein Boot stieg und sich mit diesem Boot etwas vom Ufer wegbewegte, damit er zu den Menschen, die am Ufer standen, sprechen konnte. So gebraucht er auch in dieser Situation, in dieser Begebenheit, Gleichnisse, um vor allem eine Sache, um einen Gegenstand darzustellen oder greifbar oder verständlich zu machen. So spricht er zunächst über das Gleichnis vom Seemann. Darüber haben wir schon die Predigt im Gottesdienst gehört, vor einigen Wochen von Sammy. Aber nicht nur über dieses Gleichnis, sondern er spricht auch über das Gleichnis vom Unkraut, vom Senfkorn, vom Sauerteig. Und immer wieder beginnt er diese Gleichnisse mit den Worten, mit der Himmelsherrschaft oder mit dem Reich der Himmel verhält es sich so. Es ist ihm also ein Anliegen, mit einfachen Worten, mit anschaulichen Bildern deutlich zu machen, was das Himmelreich ist, was es bedeutet, Teil dieses Reiches Gottes zu sein. Die Menschen, sie verstanden zunächst gar nicht, was er meinte. Wollte er irgendwie ein sichtbares Reich aufbauen auf dieser Erde? Wollte er irgendwie Israel zu neuer Stärke verhelfen? Wollte er sie als Anführer aus der Hand der Römer befreien? Von welchem Reich spricht Jesus hier? Was geht es? Was meint er damit? Wir lesen schon in Kapitel 13, ab Vers 34, warum Jesus diese Bilder verwendet, warum er Gleichnisse überhaupt verwendet in diesem Zusammenhang. Dort steht nämlich, das alles sagte Jesus der Menschenmenge, er gebrauchte dabei aber nur Gleichnisse. So erfüllt sich, was durch den Propheten angekündigt ist. Ich will in Gleichnissen zu ihnen reden, ich erkläre, was seit Gründung der Welt verborgen war. In diesen Gleichnissen geht es also um ein Geheimnis. Es geht um etwas, was seit Grundlegung der Welt verborgen ist. Es geht um etwas, das seit Beginn der Zeit verborgen ist. Etwas, was die Menschen nicht kannten, was sie nicht verstehen konnten, weil sie noch nie damit was zu tun hatten. Ein himmlisches Reich Gottes, welches zwar schon hier auf dieser Erde beginnt, in den Menschen, in den Herzen von denen, die ihm nachfolgen, aber es ist dennoch ein Reich, das erst im Himmel so richtig sichtbar wird, das erst im Himmel zur Vollendung kommt. Diese verborgene Wahrheit versucht Jesus den Menschen deutlich zu machen. Er versucht es irgendwie mit diesen Gleichnissen greifbar zu machen, verständlich zu machen. Es war für sie völlig fremd. Deshalb gebraucht er auch hier diese Gleichnisse, um es ihnen zu offenbaren, um in Bildern anzudeuten und zu sagen, hey, schaut her, so ist es mit dem Himmelreich. Das ist der Charakter, das ist das Wesen vom Reich Gottes. Das sind die Maßstäbe, die Gott für sein Reich festgelegt hat. Völlig anders als die Maßstäbe von irdischen Reichen. Völlig anders als das, was ihr kennt. So kommt Jesus zu dem Gleichnis, was wir uns heute anschauen, nämlich das Gleichnis von dem Schatz im Acker, der sagt, mit dem Reich der Himmel verhält es sich wie? Ebenfalls ein Gleichnis, eine neue Perspektive oder ein neuer Blickwinkel von einer anderen Position auf dieses Himmelreich, auf dieses Reich der Himmel. Er offenbart uns hier ein weiteres Detail, damit wir besser verstehen, was dieses Reich bedeutet. Sieh, auch wenn wir manche Gleichnisse, die Jesus hier spricht oder auch in anderen Kontext spricht, nicht auf den ersten Anhieb verstehen, dann dürfen wir uns davon nicht entmutigen lassen. Denn wir lesen, dass selbst seine Jünger manchmal nicht so genau wussten, was Jesus eigentlich sagen wollte. Dass auch sie manchmal nicht so ganz verstanden, was diese Gleichnisse zu bedeuten hatten. So lesen wir hier beispielsweise in Kapitel 13, Vers 36. Dann schickte Jesus die Leute weg und er ging ins Haus und dort wandten sich die Jünger an ihn. Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker, baten sie. Jesus, er verlässt also das Boot, nachdem er zu diesen Menschen gesprochen hatte, und er geht in ein Haus und die Jünger, sie nutzen die Gelegenheit, sie nutzen die Situation, um in diesem kleinen Kreis Jesus die Frage zu stellen und zu hinterfragen, ja, was ist die Bedeutung, was ist die Auslegung für dieses Gleichnis? Selbst für sie waren diese Gleichnisse oft unverständlich. Ich bin froh, dass wir das hier lesen und dass sie auch zu Jesus kamen und dass sie nachfragten, Was er wirklich damit meinte, denn so haben wir auch häufig, wenn wir die Gleichnisse lesen, eine Erklärung dazu. Wir haben häufig ja, diese Auslegungen von Jesus selbst, vom Herrn selbst, was die tatsächliche Bedeutung, was der Sinn dieser Gleichnisse ist. Und so ist es in unserem Gleichnis zwar nicht, aber Jesus, er geht zumindest näher darauf ein und er sagt, oder gibt uns einen Hinweis und sagt, hey, auch in diesem Gleichnis geht es um ein Bild, es geht um einen Vergleich für das zukünftige Himmelreich. Das ist das Thema dieses Gleichnisses. Also lasst uns nochmal kurz reinschauen, um was geht es hier, was lesen wir hier? Wir lesen davon, dass ein Mann auf dem Acker unterwegs ist. Und plötzlich findet dieser Mann einen Schatz. Dieser Schatz war verborgen und er entdeckt ihn quasi völlig zufällig. Stolpert quasi über diesen Schatz. Offensichtlich, so geht aus der Geschichte hervor, gehört ihm dieser Acker gar nicht. Sonst würde er diesen Acker nicht kaufen wollen, so wie wir in den darauf folgenden Versen lesen. Er war vielleicht einfach nur zufällig auf diesem Acker unterwegs. Vielleicht hat er dort irgendwie im Auftrag des Besitzers diesen Acker bewirtschaftet und gepflügt. Das wissen wir gar nicht so genau. Aber was deutlich wird, ist, dass dieser Mann gar nicht explizit nach diesem Schatz gesucht hat. Dass er einfach drüber gestolpert ist. Es war ziemlich unerwartet. Und ich denke, zur damaligen Zeit war es auch gar nicht mal groß was Ungewöhnliches. Denn wertvolle Besitztümer wurden zu der Zeit oft vergraben. Können wir uns vorstellen, Bankschließfächer gab es zu der damaligen Zeit noch nicht. Und die meisten Menschen hatten Felder. So waren diese Felder groß und dadurch auch ideal, um dort etwas in der Erde zu vergraben, was nicht so schnell gefunden werden kann. Und so können wir auch davon ausgehen, dass dieser aktuelle Besitzer dieses Feldes oder dieses Ackers so gar nicht wusste, was er da eigentlich hatte. Gar nicht wusste, dass da was Wertvolles vergraben war. Und wie geht dieses Gleichnis weiter? Was passiert, nachdem er diesen Schatz gefunden hat? Wir lesen, der Mann versteckte diesen Schatz zunächst erst wieder, damit kein anderer in der Zwischenzeit kommen kann und diesen Schatz einfach mitnehmen kann. Und dann geht er hin und was tut er? Er verkauft ausnahmslos alles, was er hat und kauft sich diesen Acker. Ich weiß nicht, wie du mit deinen Finanzen umgehst, ob das bei dir schon Thema ist, aber ich denke, wir sind uns einig, dass es ja prinzipiell wahrscheinlich nicht so klug ist, ausnahmslos alles zu verkaufen, was man hat, um sich eine Sache zu kaufen. Diese eine Sache, die man sich so sehr wünscht, ist meistens keine gute Idee. Dazu müssen wir keine Finanzexperten sein. Es ist einfach, ja, wenn du alles auf eine Karte setzt, dann kann das schnell mal schief gehen. Wir würden viel eher sagen, hey, wenn du das Geld nicht auf der Seite liegen hast, dann kannst du es dir auch nicht leisten. Dann liegt es über deinem Budget. Dann fehlen dir die finanziellen Mittel. Aber dieser Mann, was tut er? Er geht hin und er verkauft alles. Verkauft alles, um sich diesen Acker zu kaufen. Stell dir mal vor, es gibt diese eine Sache, die du unbedingt willst. Und du beschließt, diese Sache zu kaufen und so gehst du hin und räumst dein Konto leer. Und wenn du ein Sparbuch hast, dann gehst du auch hin und löst dieses Sparbuch auf. Und nicht nur das, du verkaufst auch noch dein Auto, du verkaufst dein Handy, du verkaufst alle deine Möbel, gibst deine Wohnung auf, ja, und am Ende gehst du sogar noch hin und verkaufst alle Klamotten und alles, was du sonst noch so besitzt, sodass dir nur noch die Kleidungsstücke übrig bleiben, die du gerade in der Situation anhast. Und sagen wir mal, du besitzt schon richtig viel in deinem Leben und so kommst du auf eine Summe von 23.850 Euro. Und zufällig ist genau das der Preis für den Acker. Zufällig ist genau das die Summe, die du brauchst, um diesen Acker zu kaufen. Und das sagt das Gleichnis hier. Das bedeutet es, alles zu verkaufen, was man hat. Jesus sagt, dieser Mann tat es mit Freude. Es war keine Last für ihn. Es hat ihm vielleicht irgendwie Überwindung gekostet, aber er war sich bewusst, was er im Tausch für alles, was er besitzt, bekommt. Und deshalb konnte er sich freuen, weil diese Sache so unglaublich wertvoll war. Deshalb fiel ihm diese Entscheidung auch nicht schwer. Sie und Jesus sagt, genau das ist das Himmelreich. Es ist ein verborgener Schatz. Und wenn du diesen Schatz findest, dann wird dieser Schatz alles von dir abverlangen. Es wird alles von dir abverlangen, diesen Schatz in Besitz zu nehmen. Jesus sagt, dieser Schatz ist die Eintrittskarte in den Himmel. Sie ruft dich auf in die Nachfolge. Diese Nachfolge wird dich alles kosten. Diese Nachfolge fordert von dir, dass du alles aufgibst, dass du nichts für dich zurückbehältst, keine Notgroschen und keine Sicherheit. Das ist der Deal deines Lebens. Aber das Opfer dafür ist dein Leben selbst. Sieh, ich denke, wenn wir dieses Gleichnis lesen und drüber nachdenken, dann ist diese Botschaft ziemlich hart, oder? Ist ziemlich hart zu hören. Alles aufgeben? Jeden Bereich meines Lebens? Wirklich? Aber das ist es, was Jesus hier sagt und was Jesus auch 3 Kapitel zuvor zu seinen Jüngern gesagt hat. Matthäus 10, Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir folgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Sieh, das ist es, was die Botschaft von Kreuz von dir verlangt. Sieh, Gott begegnet uns in Gnade, denn Christus hat für uns den höchsten Preis am Kreuz bezahlt. Er ist für unsere Sünde gestorben, mit seinem eigenen Leben hat er bezahlt. Aber die Bibel sagt, diese Gnade, die wir empfangen haben, dieses Geschenk, hinterlässt Spuren. Es hat eine Folge. Diese Gnade, sie nimmt uns in die Pflicht und sie zeigt uns den Weg über den schmalen Pfad durch die enge Pforte in das Himmelreich. Aber um dorthin zu kommen, musst du alles aufgeben, musst du alles ablegen, sagt der Text. Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir folgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Ich weiß nicht, ob wir uns dessen bewusst sind. Das sind ziemlich fordernde Worte. Wir sprechen gerne über die Gnade Gottes, wir sprechen gerne über Vergebung, wir sprechen gerne über die Tatsache, dass Gott uns bedingungslos annimmt. Wir sprechen gerne darüber, dass Christus uns frei macht, dass er uns mit offenen Armen empfängt und genau das sollen wir auch. Genau das ist auch richtig. Wir dürfen und wir sollen uns daran freuen und wir dürfen Gott auch mit den Liedern die Ehre geben dafür. Wir dürfen ihn anbeten. Weil Jesus sagt, hey, wenn wir uns über den Wert dieser Gnade nicht bewusst sind, wir müssen bereit sein, mit Freude unser altes Leben hinter uns zu lassen. Die Frage ist, siehst du das, wenn du in deine Woche schaust, in die vergangene Woche, in die vergangenen Tage, ist das die Sichtweise auf die Gnade Gottes in deinem Leben? Christus, er hat alles für dich gegeben. Wie reagierst du auf diese Gnade? Kämpfst du noch gegen die Sünde oder hast du vielleicht schon kapituliert? Die Frage ist, was bist du bereit zu geben? Also ich denke, wir können dieses Gleichnis ziemlich leicht falsch verstehen. Wir könnten sagen, hey, dieser Mann hat alles verkauft und offensichtlich konnte er sich damit dieses Himmelreich kaufen und so können wir vielleicht auch unsere Himmelsbürgerschaft kaufen. Können wir es uns gewissermaßen auch irgendwie verdienen, oder? Alles hat ja seinen Preis, so lernen wir es in der Welt. Und so stellt sich für uns die Frage, hey, Jesus, was ist der minimale Einsatz? Was ist der geringste Preis? Was ist das Mindestgebot für den Himmel? Was ist das Startgebot, um irgendwie diese Himmelsbürgerschaft zu bekommen? Was muss ich geben, Jesus, damit du zufrieden bist? Jesus würde wahrscheinlich antworten, das ist die falsche Frage. Es ist vollkommen die falsche Frage. Ich habe alles für dich getan. Ich habe den höchsten Preis bezahlt. Welchen Wert hat das Kreuz für dich? Welchen Wert hat die Erlösung für dich? Stellen wir uns diese Frage im Alltag. Was ist Jesus mir wert? 20 Minuten meines Tages, 5 Stunden in der Woche, kurzes Gebet am Morgen, ein paar wenige Augenblicke in seinem Wort. Was ist Jesus uns wert? Lass uns nochmal kurz das zweite Gleichnis anschauen. Im zweiten Gleichnis geht es um einen Kaufmann. Es geht um jemanden, der gezielt nach einer kostbaren Perle sucht. Im Vergleich zu dem Mann aus dem ersten Gleichnis sucht er ganz bewusst danach. Er ist jemand, der den Wert einer kostbaren Perle erkennt. Er erkennt es, wenn er sie sieht. Es ist sein Job. Er hat es gelernt. Er weiß genau, wonach er sucht. So findet auch er diesen besonders wertvollen Schatz, in seinem Fall diese Perle, die so unglaublich wertvoll ist. So setzt auch er alles daran, diese Perle zu erwerben. Auch er ist bereit, alles aufzugeben, um diesen Schatz zu bekommen. Wisst ihr, ich habe eine App auf meinem Handy und diese App nennt sich My Deals. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Es ist eine App, wo man lauter Angebote findet. Angebote von sämtlichen Websites und Online-Shops. Und man findet dort ziemlich viele reduzierte Artikel. So eine richtige Schnäppchenjäger-App. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt oder ob ihr die auch installiert habt. Vielleicht seid ihr auch so richtige Schnäppchenjäger. Und so, ja, kann man immer wieder in diese App schauen und schauen, wo man Geld sparen kann. Wo man ein richtig gutes Angebot findet. Und ich wollte dieses Beispiel eigentlich als Einstieg nehmen für dieses Thema. Und dann habe ich in der Vorbereitung gemerkt, dass mein Konsum mit dieser App eigentlich ein Spiegel für mein geistiges Leben ist. Immer wieder erwische ich mich dabei, wie ich Zeit damit vergeude, nach irgendwelchen Angeboten zu suchen. Ähnlich wie dieser Kaufmann nach dieser kostbaren und wertvollen Perle sucht, so suche ich dieses perfekte Angebot, bei dem ich zuschlagen kann und völlig zufrieden bin. Und ich habe darüber nachgedacht und wurde irgendwie innerlich traurig. Ich bin bereit, so viel zu geben für diese irdischen, für diese vergänglichen Dinge und darin irgendwie Freude zu finden, statt diese wertvolle Perle dort zu suchen, wo sie eigentlich zu finden ist, nämlich in Gottes Wort. Dazu ist mir der Psalm 119 eingefallen und dort steht im Vers 162, ich freue mich über dein Wort wie jemand, der einen wertvollen Schatz findet. So ist mir bewusst geworden, hey, wie oft suche ich an der falschen Stelle? Wie oft suche ich diesen Schatz an der falschen Stelle? Wie oft verliere ich mich in diesen irdischen Dingen, die so viel versprechen, aber die wahre Freude, die wahre Erfüllung ist doch nur bei Gott zu finden. So will ich auch dir diese Frage stellen, hey, suchst du aktiv nach diesem Schatz? Suchst du wirklich bewusst danach? Vor allem die Frage, suchst du an der richtigen Stelle? Suchst du in der Bibel? Wisst ihr, und so wie auch dieser Kaufmann diese wertvolle Perle wahrscheinlich nicht einfach nur gekauft hat und irgendwo in die Schublade gepackt hat und keinen Gedanken mehr daran verschwendet hat, sondern er holt sie immer wieder raus und er schaut sie sich an und er freut sich darüber. Er staunt über die Schönheit dieser Perle. Und ich denke, so kann Gottes Wort, so kann die Botschaft des Evangeliums für uns nicht einfach zur Nebensache werden. Insbesondere dann, wenn wir erkannt haben, was der wahre Wert ist. Was der wahre Wert dieser Botschaft ist. Wenn wir verstanden haben, wie groß diese Gnade ist. Gnade, die wir empfangen haben. Wie wunderbar dieses Geschenk doch ist, was Gott uns anbietet. So möchte ich zum Schluss kommen und dieses Thema trägt die Überschrift Das Evangelium, der Deal deines Lebens? Fragezeichen. Deshalb lautet auch die abschließende Frage, hey, hast du dieses Angebot bereits angenommen? Hast du diesen Deal wirklich schon geschlossen? Oder überlegst du noch? Ist dieser Vertrag unterzeichnet? Ist dieser Deal in trockenen Tüchern oder nicht? Vielleicht denkst du dir manchmal, hey, jetzt noch nicht. Ich bin jung, ich stehe am Anfang meines Lebens und ich möchte meine Freiheiten auskosten und um diese ganze Frömmigkeit kann ich mich noch später bemühen. Dann will ich dir sagen, hey, dieses Angebot besteht nicht für immer. Dieses Angebot ist begrenzt und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du die Möglichkeit verpasst hast, wo der Zug bereits abgefahren ist. Deshalb will ich dir sagen, hey, werde dir bewusst über den Wert der Gnade. Denk darüber nach. Wenn du dir unsicher bist, dann beschäftige dich damit. Dann setz dich damit auseinander. Lies deine Bibel. Mach dir bewusst, was Christus für dich getan hat. Was er für dich gegeben hat. So möchte ich schließen mit einer Stelle aus Epheser Kapitel 2, Vers 4, wo Paulus genau diese Auswirkungen nochmal zum Ausdruck bringt, wo er das Ganze nochmal zusammenfasst. Epheser Kapitel 2, Vers 4. Schreibt er: Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt. Uns mit dem Christus lebendig gemacht, ja uns, die durch ihre Verfehlungen tot für ihn waren. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Christus Jesus an uns deutlich machen kann. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk, nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas darauf einbilden. In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist, gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. So, ja, lasst uns gemeinsam beten und Gott danken für dieses Geschenk der Gnade und ihn darum bitten, dass wir neu erkennen, wie groß und wunderbar dieses Geschenk ist und dass das auch wirklich Auswirkungen auf unser Leben hat. Ja, Vater, so oft denken wir nach über diese Gnade, so oft lesen wir in deinem Wort darüber und so oft singen wir Anbetungslieder davon und doch lässt uns diese Botschaft irgendwie kalt, weil wir nicht verstehen, Herr, was für einen Wert diese Gnade hat. Und so bitten wir dich darum, dass du uns neu erkennen lässt, dass du uns neu erfahren lässt, Herr, was diese Gnade bedeutet. Was diese Gnade bedeutet für uns persönlich, für unser Leben, Herr. Dass wir ja neu darüber in Staunen kommen, dass wir neu darüber ja verwundert sind, Herr, was du getan hast. Und so hilft uns, dass wir gemäß dieser Gnade wandeln, Herr, dass wir unser Leben prüfen, dass wir prüfen, Herr, wo wir für uns selbst leben, wo wir unsere eigene Ehre bemüht sind. Hilf du uns, Herr, für dich zu leben. Hilf du uns, in den Werken zu wandeln, die du für uns vorbereitet hast, um dir damit die Ehre zu geben, Herr. Amen.